Herzlich willkommen zur 101. Folge von Wir Kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, um gute Ideen und politische Einschätzungen. Heute haben wir einen ausgezeichneten und engagierten jungen Kollegen zu Gast, den man auch mieten kann. Mein Name ist Henning Witzel, ich bin Verbandsgeschäftsführer des Netzwerks und leite das Berliner Büro der jungen BürgermeisterInnen. Bevor wir jetzt aber loslegen, erst einmal zum Unterstützer dieser Folge. Die Deutsche Glasfaser hat bereits vor einem Jahrzehnt mit dem prozessgesteuerten Ausbau leistungsgerechter Infrastrukturen auf Glasfaserbasis begonnen. Davon profitieren heute viele Kommunen. Entscheidend für diesen Erfolg ist Kompetenz im Feld der anerkannten Bautechnik für Glasfasernetze und die Anwendung modernster Verfahren von der Planung bis zur Dokumentation der neuen Netze. Deutsche Glasfaser-ExpertInnen haben das aktuelle Regelwerk für den Glasfaserausbau durch Normierung der wesentlichen Legetechniken geprägt. Seit 2023 ist mit der DIN 18220 eine klare und rechtssichere Vorgabe zur Orientierung für die Legung von Glasfaser mit den dafür geeigneten Methoden in Kraft. Sie entspricht in vielen Details der Planungs- und Bauweise von Deutsche Glasfaser. Mehr zur Deutschen Glasfaser erfahren Sie auch unter der Adresse www.deutsche-glasfaser.de/kommunen. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meinem heutigen Gesprächsgast. Wir gehen nach Baden-Württemberg. Walsbachtal ist eine Gemeinde mit jetzt gerade, wie ich erfahren habe, knapp über 10.000 Einwohnern im Landkreis Karlsruhe. Seit 2019 ist dort Timur Öcalan Bürgermeister, einer der wenigen Bürgermeister in Deutschland mit türkischen Wurzeln. Im ersten Wahlgang 2019 hatte der damals 28-jährige Verwaltungsfachmann aus Mannheim mit 49,88% nur um Haaresbreite die absolute Mehrheit gegen 6 Mitbewerber verfehlt. Im zweiten Wahlgang, immer noch gegen 4 Mitbewerber, setzte er sich dann mit 65% der Stimmen durch. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Fangen wir mal gerne am Anfang mit dem Ort an, sozusagen mit einem kleinen Werbeblock. Walsbachtal, habe ich gesehen, wird als beliebter Wohnort beschrieben, gut ausgebaute Infrastruktur, ÖPNV, reichlich Natur. Was gibt es noch für Vorzüge und was gibt es für Herausforderungen vielleicht auch deiner Gemeinde?
Ja, also unsere Gemeinde Walsbachtal sticht auf jeden Fall, wie du es gerade schon anfangs gesagt hast, durch die geografische Lage auf jeden Fall sticht die hervor. Wir sind im Speckgürtel Karlsruhe, wir sind also relativ schnell auch in Karlsruhe vor Ort. Wir haben eine gute ÖPNV-Anbindung, 4 Stadtbahnhaltestellen, also bis in circa 15 Minuten auch in Karlsruhe in der Mitte. Wir haben eine gute Bildungsinfrastruktur, 6 Kindergärten, die Volkshochschule vertreten bei uns, Grundschulen, Horte und haben auch viele, viele Gewerbetreibende gemeldet. Das ist hauptsächlich, bewegt sich das so im mittelständigen Unternehmensnehmerbereich. Gutes Sport- und Freizeitangebot, also sehr, sehr aktive Vereine, die wir bei uns haben. Das sorgt natürlich dann auch für eine lebendige Gemeinde. Und Herausforderungen, da du es jetzt so ansprichst, ja, Herausforderung, glaube ich, wie viele auch, ist die Breitbandversorgung, schnelles Internet, was man heute braucht, wünscht und braucht. Fachkräftemangel, sind nicht nur die Unternehmen von betroffen, auch die Verwaltung des Rathaus, aber auch die Einrichtung wie Kindertagesstätte und auch ein großes Thema ist bei uns die finanzielle Situation. Da sind wir leider auch nicht so besonders gut aufgestellt und klar, mit den wachsenden Aufgaben wird das nicht unbedingt besser, was die finanzielle Situation angeht.
Mhm. Bleiben wir mal vor deinem Amtsantritt, überhaupt über deine Motivation, überhaupt als Bürgermeister zu kandidieren. Du kommst nicht aus Walsbachtal, ich hatte es ja gesagt, aus Mannheim. Wie kam das dazu, dass du in einem eigentlich dir fremden Ort als Bürgermeister kandidiert hast?
Ja, spannende Frage. Die Frage habe ich auch oft tatsächlich gestellt bekommen. Klar, wenn jemand aus Mannheim kommt, warum möchte er in Walsbachtal, ausgerechnet in Walsbachtal, dann Bürgermeister werden? Das war aber für mich tatsächlich auch ein ausschlaggebender Grund, unvoreingenommen in einer Gemeinde anzutreten, die ich eben nicht kenne. Um sie neutral auch, um da neutral ranzugehen. Ich möchte da nicht irgendwie, dass man da irgendwie aus persönlicher Interesse irgendwie antritt, sondern wirklich neutral, unvoreingenommen. Wir haben, muss man dazu sagen, zwei Ortsteile. Wie so oft bei vielen Gemeinden ist es ja so, dass sich dann der Ort A mit Ort B manchmal in Rivalität befindet, ja, oder aus der Historie heraus, dass man sich dann manchmal sagt, naja, es war eine Zwangsehe, ja, oder eine Zusammensetzung, dass man gesagt hat, das ist aus der Historie herausgewachsen und gewünscht war es nur so lala. Ja, und dann habe ich tatsächlich gesagt, ich glaube, es macht Sinn, wenn jemand von außerhalb kommt und nicht vom Ort A oder vom Ortsteil B kommt, ja, und dann Bürgermeister werden will, der kann tatsächlich neutral auf die Menschen zugehen. Und dann muss ich auch dazu sagen, habe ich mit meinem Verwaltungsstudium schon gesagt, ich möchte auf jeden Fall Bürgermeister werden. Da habe ich auch das Rüstzeug ja zugelernt letztendlich und war dann zwar erstmal bei der Polizei für 2 Jahre und bin dann aber immer wieder meine Fühler ausgestreckt, sage ich mal, und habe gesagt, naja, wo gibt es denn eine attraktive Gemeinde, die für mich zumindest attraktiv ist, wo eine Bürgermeisterstelle frei wird? Und dann habe ich tatsächlich gesehen, in Walzbachtal im Landkreis Karlsruhe wird es demnächst eine Wahl geben. Bin dann vor Ort gegangen und für mich war der ausschlaggebende Punkt, so ein Satz, den ich immer wieder sage, der Ort muss zu mir passen und ich muss zum Ort passen. Heißt also letztendlich, ich gehe auf die Menschen vor Ort zu, habe erstmal geguckt, wie sind die Leute drauf, ja, passt es überhaupt, wenn ich da jetzt Bürgermeister werden will oder sagen die, ach komm, jemand aus Mannheim, den wollen wir gar nicht haben, wir wollen einen Walzbachtaler Bürgermeister haben, der aus Walzbachtal kommt. Und dann war das relativ schnell klar, die Leute waren offen, die waren ganz herzlich und da habe ich gesagt, ist wirklich eine tolle, tolle Bevölkerung hier vor Ort, da kann ich mir das super vorstellen, da möchte ich gerne die Zukunft entwickeln. Und so kam es dann letztendlich, dass wir uns einfach verstanden haben. Der Ort, die Menschen hier vor Ort und ich, ja, und deswegen hat es gepasst.
Hätte es auch mit dem Ort im württembergischen Teil von Baden-Württemberg gepasst oder ist es auch wichtig, dass es in Baden liegt?
Ach, ich sag tatsächlich, da macht man ja immer so die Späßchen dazu, gell? Baden oder Württemberg, aber für mich war es tatsächlich ausschlaggebend, dass das Zwischenmenschliche passt, dass ich vor Ort gehe und die Menschen auch auf mich offen zugehen und ich auf die zugehen kann, dass das einfach funktioniert. Da spielt, glaube ich, der ob das jetzt der württembergische Teil oder der badische Teil ist, für mich persönlich hat das nicht die Rolle gespielt. Also ich habe jetzt nicht gesagt, wo ist die Grenze, es muss in Baden sein. So war es nicht bei mir, ja.
Okay, jetzt vielleicht grundsätzlich mal nochmal zu deinem Berufswunsch Bürgermeister. Das ist ja doch dann auch eher etwas ungewöhnlich für junge Menschen. Wie war das? Hattest du ein Vorbild, wo du gesagt hast, ne, der macht einen coolen Job und sowas möchte ich irgendwie perspektivisch auch machen? Oder wie kommt man als junger Mensch überhaupt dazu? Bürgermeisteramt hat ja nun nicht immer nur so das coole Image. Wir als Netzwerk versuchen das zwar ein bisschen zu ändern, aber das ist schon ein dickes Brett, was man da bohren muss. Was hat dich da besonders gereizt?
Ja, absolut. Tatsächlich ist es so bei jungen Menschen, ich erlebe das ja auch bei mir im Alltag oder auch schon früher im Studium in der Zeit, dass das nicht unbedingt der klassische Wunsch ist, Bürgermeister zu werden. Das kam bei mir tatsächlich so, dass ich im Laufe des Studiums mich da einfach auch, als ich noch in Mannheim auch gewohnt hatte, politisch engagiert hatte. Durch den Freundeskreis kam das einfach dazu, habe ich mich in Mannheim dann einfach politisch engagiert. Habe da das erste Mal, wenn man so will, Blut geleckt zur Kommunalpolitik. Ist eigentlich der spannendste Bereich überhaupt, ja, was eigentlich vor der eigenen Haustür passiert, im Ort passiert, das wird da entschieden. Deswegen fand ich das ganz interessant, was man da eigentlich macht, was es da eigentlich gibt, was für Mitgestaltungsmöglichkeiten man da auch hat. Ja, und da habe ich, wie gesagt, das erste Mal Blut geleckt und habe dann gesagt, ah, das ist toll, dass es eine solche Möglichkeit gibt und habe mich dann erstmals auch mit beschäftigt. Bürgermeister sehe ich ja immer nur ältere Bürgermeister. Ab wann darf ich überhaupt Bürgermeister werden? Das wusste ich ja davor gar nicht. Da habe ich mich ja gar nicht mit beschäftigt. Das lernt man jetzt auch nicht in der Schule vorher, die Voraussetzung dafür. Und dann habe ich mich das erste Mal damit beschäftigt und habe gesagt, ah ja, gut, damals mit 25 durfte man Bürgermeister werden. Und dann habe ich gesagt, gut, ich bin 28, beziehungsweise davor noch ein, zwei, drei Jahre jünger gewesen. Und habe dann gesagt, cool, das ist das, was ich machen möchte. Ich glaube, da gibt es so viel Potenzial, auch eben junge Menschen mehr zu erreichen, mehr zu begeistern, mehr zu motivieren. Weil, wie gesagt, ich irgendwie das Bild von einem Bürgermeister oft im Kopf habe, vielleicht auch dem geschuldet, wie es im Fernsehen oft dargestellt wird, älterer Mensch, dicker Bauch, ja, das ist so das klassische Beispiel, wie man Bürgermeister irgendwie darstellt, was überhaupt auch nicht in der Praxis irgendwie immer zutrifft, überhaupt nicht, aber das war so für mich das Thema zu sagen, hey, man hat da eigentlich, ja, so viele Möglichkeiten mehr, auch mal junge Menschen mehr mit einzubinden und generell die gesamte Altersstruktur eigentlich mit einzubinden. Da kann man mehr machen. Und das war für mich so auch eine starke Motivation zu sagen, ich möchte gestalten, aber bitte mit allen Menschen jeglichen Alters. Mhm.
Vielleicht nochmal, du wirst es wahrscheinlich schon ganz oft gefragt worden sein, als Bürgermeister mit türkischen Wurzeln bist du ja nach wie vor auch da noch eine Ausnahme. Es gibt wirklich sehr wenig, ich glaube sogar die Regionalzeitung hat irgendwie ganz jubilierend nach deiner Wahl geschrieben, der erste in Baden-Württemberg überhaupt, musste dann irgendwie ein paar Tage später zurückrudern, weil 2017 ist schon in einer anderen Kommune ein türkischstämmiger Bürgermeister gewählt worden. In Schleswig-Holstein gab es mit in Timmendorfer Strand, Hatice Kara von 2012 schon eine türkischstämmige Bürgermeisterin. Es hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen dadurch, dass in Hannover der Oberbürgermeister auch türkische Wurzeln hat und es gibt inzwischen sogar den ersten Landrat in Deutschland, der Ali heißt, mit Vornamen. Ja. Hat das jetzt für deinen Berufswunsch irgendwie eine Rolle gespielt, auf der einen Seite, also für deine Motivation und andersrum gefragt, was haben die Menschen oder hast du andere Reaktionen auf deine Kandidatur erlebt, die du vielleicht nicht gehabt hättest, wenn du Florian heißen würdest?
Ja, also eine Rolle hat das jetzt tatsächlich gar nicht gespielt, dass jetzt vor mir schon einer Bürgermeister war mit türkischem Migrationshintergrund. Ich war tatsächlich der Zweite, so wurde es dann auch korrigiert in Baden-Württemberg bei immerhin 1101 Kommunen. Schon interessant, aber tatsächlich der Zweite gewesen. Aber das war für mich überhaupt auch gar kein Thema, als ich angetreten bin oder mir vorher die Gedanken gemacht habe, mit meinem Namen jetzt, ja, Timur Özcan, kann ich da jetzt antreten? Das war für mich überhaupt gar kein Thema, weil ich ja, wie gesagt, die Menschen vor Ort kennengelernt habe und da waren mal die ersten Berührungspunkte und habe gesagt, naja, die Menschen gucken schon auf den Mensch. Also auf den Mensch, wie er ist, mit welcher Eigenschaft, mit welcher Qualifikation und die Person, das ist ja auch eine Persönlichkeitswahl, das stand da auf jeden Fall im Vordergrund. Also von daher hat das für mich jetzt gar nicht so die ausschlaggebende Rolle gespielt, was jetzt sich im Nachbargemeinden und ganzen Land so verändert hat. Aber ich finde es wichtig und auch richtig und man muss dazu sagen, nicht nur Fachkräftemangel sind oder Unternehmen sind angewiesen auf eine Zuwanderung, auf Menschen, die sich hier engagieren. Auch die öffentliche Verwaltung ist darauf angewiesen. Und ich behaupte auch, dass es nicht nur im Ehrenamt oder in den Unternehmen, sondern auch in der Verwaltung so ist, dass wir eine Zuwanderung da brauchen, um das in Zukunft auch in den Griff zu bekommen, beziehungsweise qualifizierte Menschen dann auch in den entsprechenden Bereichen, Positionen auch zu besetzen.
Mhm. Wie hast du denn dann den Wahlkampf erlebt? War da irgendwie deine Herkunft irgendwie hat die eine Rolle gespielt?
Also ich würde mal behaupten, am Anfang war es sicherlich, war auf jeden Fall die Interesse da, also die Neugier war da, weil ja, der Name sorgt natürlich dann auch erstmal für Neugierde, weil wenn man nicht weiß, ja, wer ist das, wie ist er, insbesondere halt mit einem Namen, der halt nicht alltäglich ist, aber das hat sich dann, finde ich auch, das war ja auch die Bestätigung für mich, dass der Ort richtig ist, schnell ergeben, dass die Menschen dann gesagt haben, man kann sich nett unterhalten, man hat schnell zueinander gefunden, dass man auch, ja, es gibt ja so viele Themen, über die man sich unterhalten kann, dass man sehr schnell gute, tolle Gespräche geführt hat und man hat gemerkt, das habe ich gemerkt, dass der Mensch oder die Menschen doch ganz gut auch differenzieren können, beziehungsweise auch ganz genau wissen, worauf sie achten wollen und möchten bei einem Bürgermeister. Da geht es um die Person, da geht es um die Qualifikation. Und das habe ich hier auch schnell gemerkt und das war dann für die Person hier auch keine Rolle mehr gespielt, nachdem man sich einfach kennengelernt hat, die Kandidatenvorstellungen waren. Deswegen würde ich auch nicht sagen, dass es da für mich eine anders gelaufen wäre, wenn ich jetzt Florian heißen würde oder Schmidt oder Müller heißen würde. Ist aber natürlich immer schwer zu sagen, gell? Also das weiß ich natürlich nicht, ob es tatsächlich dann wirklich eine Änderung gegeben hätte. Aber ich muss sagen, ich wurde hier gut aufgenommen und fühle mich hier nach wie vor absolut wohl bei den Menschen hier in Walsbachtal.
Sehr schön. Ja. 49,88%. Wie viele Stimmen waren denn das, die dann beim ersten Wahlgang gefehlt haben?
Also tatsächlich gab es ja dann auch nochmal da eine Korrektur, dass es dann tatsächlich bei 49,9 am Ende war. 7 Stimmen hätten dann gefehlt, ja, bis zur absoluten Mehrheit. Das war erstaunlich. Vorher waren es an zwei Händen abzuzählen, dann beziehungsweise insgesamt mit 7 Stimmen an zwei Händen abzuzählen. das war schon, als dann die offiziellen Ergebnisse dargestellt waren, schon für mich auch absolut toll. Ja, ich war erstaunt, dass es so ein tolles Ergebnis für mich gab. Es hat mich absolut auch motiviert, natürlich. Aber es war absolut toll. Aber auf der anderen Seite natürlich schade, dass es wegen wenigen Stimmen nochmal eine Runde geben musste. Das muss ich ja ehrlicherweise sagen. Jeder hätte sich natürlich da auch gefreut. So ehrlich muss ich sein, wenn es im ersten dann auch schon geklappt hätte. Aber mit dem Ergebnis kann man auf jeden Fall gestärkt in die zweite Runde gehen.
Hast du denn dann noch Angst, dass das noch schief gehen kann, oder war der Abstand zum zweiten so groß, dass du gesagt hast, eigentlich müsste ich jetzt schon goldene Löffel klauen?
Ja, also der Abstand war groß, aber ich sag auch da immer, eine Wahl ist eine Wahl und man sollte sie mal ernst nehmen. Und das ist auch der Ansatz, den ich da gewählt habe und habe gesagt, jetzt geht's mit Vollgas weiter in die zweite Runde. Und das hat sich auch ja bewährt, dass ich da mit Vollgas weitergemacht habe und nicht gesagt habe, naja, jetzt war das erste Ergebnis ja so gut, jetzt kann es sich ja nicht mehr so verändern. Das ist, glaube ich, der falsche Ansatz, sondern eigentlich muss es dann heißen, jetzt erst recht weiter Vollgas geben und den Leuten auch zeigen, dass man es ernst meint und vor allem ernst nimmt.
Stichwort ernst meinen, in Baden-Württemberg ist ja dann häufig mal, zumindest jetzt geht es glaube ich nicht mehr, aber zu 2019 war das ja noch möglich, diese sogenannten Quatschkandidaten, Spaßkandidaten oder diese Leute, die irgendwie überall kandidieren. Waren dann bei 6 Mitbewerbern, waren da auch welche von bei oder waren das alles ernsthafte Gegenkandidaten?
Das ist natürlich auch immer eine Frage, ab wann redet man von einem Spaßkandidaten, der tatsächlich überhaupt nicht ernst nimmt. Da, ja, das muss man natürlich für sich, glaube ich, manchmal ist es so offensichtlich, gell, wenn sie in 1000 oder übertriebenerweise bei vielen Bereichen sich eben als Bürgermeister bewerben. Ich würde behaupten, dass es sicherlich da auch den einen Kandidaten gab, der das vielleicht auch mehr für den anderen Fokus genutzt hat und damit nicht ganz so ernst das Thema des Bürgermeisteramtes genommen hat. Das würde ich jetzt mal auf einen beziffern, ja.
Ich habe ein Interview von dir gefunden, 100 Tage im Amt. Und da bin ich über einen Satz gestolpert. Auch da hast du dann schon 2019 angekündigt, dass du ein Projekt namens Rent-Bürgermeister machen willst. Das heißt, das war dir schon ziemlich lang klar. Was war ursprünglich mal die Idee dahinter? Warum hast du das gemacht?
Ja, Rent-a-Bürgermeister. Das ist eine Aktion tatsächlich, die ich schon früh in Gedanken hatte, wie du sagst, 2019 tatsächlich, weil ich gesagt habe, wie kann man mit Menschen vor Ort, man ist neu jetzt als Bürgermeister gewählt, ja, man möchte ja, das ist mein Anspruch, mit Menschen möglichst schnell und vor allem auch niederschwellig in Kontakt treten, vor allem auch die Struktur besser kennenlernen, also wie ist die Vereinsstruktur, wie sind die Unternehmen aufgestellt, welche Einrichtungen gibt es noch so, wie sieht es hinter den Kulissen aus. Ja, und dann habe ich gesagt, naja, Rent-a-Bürgermeister, man kann mich sozusagen mieten, so witzig sich es erstmal anhört, ja, man kann den Bürgermeister mieten, dass ich auf die Menschen zugehe, dass ich quasi zu denen komme und nicht das standardmäßige, ich gehe in eine Bürgersprechstunde beim Bürgermeister und sag mal, was mir wichtig ist oder mein Anliegen, trage ich jetzt meiner Bürgersprechstunde vor. Es war mir gar nicht ausreichend genug. Das fand ich jetzt auch ein bisschen, ich habe es im Wahlkampf erlebt, dass wenn ich auf die Menschen zugegangen bin, habe ich so viel Inputs bekommen, Impulse bekommen und Infos bekommen, die wären so auf einen gar nicht zugegangen. Aber wenn ich auf die Menschen zugehe, lerne ich unglaublich viel kennen. Nicht nur ja, die Struktur, die Einrichtungen, die Vereine, die man sonst vielleicht auch nur sehr oberflächlich kennt, sondern auch die Menschen dahinter, die Motivation dahinter, warum wer in einem Verein so aktiv ist, warum er in einem Krankenpflegeverein ehrenamtlich aktiv ist. Das fand ich tatsächlich so, das war auch meine Motivation, dahinter zu schauen, hinter die Kulisse und eben die Menschen auch besser kennenzulernen. Gerade wenn man neu im Amt ist und nicht aus Walzbachtal ist, hatten wir ja vorhin gerade das Thema.
Also auch den Ort ein bisschen kennenlernen.
Genau, den Ort besser kennenlernen und vor allem die Menschen auch dahinter besser kennenlernen. Das war so der Antrieb meiner Aktion Rent-a-Bürgermeister.
Also als ich das erste Mal gehört habe, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich, vielleicht liegt das aber daran, dass ich irgendwie auch im politischen Berlin ein bisschen mitsozialisiert bin, zuerst an Rent-a-Rüttgers und Rent-a-Sozi, zwei ziemlich veritable Politskandale in den letzten Jahren, gedacht. War denn da der Name so klug gewählt oder hast du da auch negative eine Rente, Bürgermeister, da könnte man ja auch so in Richtung Bestechung und so weiter dann halt irgendwie denken. Hast du da irgendwas von erlebt oder ist das einfach von den Leuten positiv angenommen worden?
Nee, überhaupt war das eine absolut positive Resonanz, die ich bis heute auch erfahre. Man muss ja sagen, es ist klar geregelt. Ich glaube, man muss halt die Spielregeln auch klar und deutlich formulieren. Ja, also bei mir geht es stets um A, das Kennenlernen, hinter die Kulissen schauen und um den sozialen Zweck. Das heißt, ich bin grundsätzlich, muss man vielleicht dazu sagen, bei dem Rente-Bürgermeister geht es darum, bei einem Verein, bei einer gemeinnützigen Tätigkeit dabei zu sein, mitzuwirken. In einem Seniorenzentrum war ich beispielsweise dabei, ja, oder wie gesagt, bei Vereinen, wo ich mitgewirkt habe, unterstützt habe. Bei jeglichen Gewerbetreibenden, also wo unternehmerisch gedacht wird, Gewinnmaximierung im Vordergrund steht, da war es stets, das ist eben klar geregelt bei mir, das war Voraussetzung, gibt es eine Spende und diese Spende muss 1:1 auch für einen sozialen Zweck im Ort eingesetzt werden. Also das war mir auch dann immer ein wichtiges Anliegen, dass mit dieser Aktion, die mir ja auch Zeit kostet, die ich aber sehr gerne investiere, einfach um die Struktur kennenzulernen, die Menschen kennenzulernen, aber bei einem Gewerbetreibenden möchte ich dann auch, dass eben ganz klar im Vordergrund steht, der soziale Zweck, der muss erkennbar sein, immer wieder. Und das ist durch eine Spende an beispielsweise zuletzt jetzt auch an eine Einrichtung für Menschen mit körperlicher und psychischer Einschränkung, dass da eine Spende hinging. Das ist für mich ganz klar die Spielregel. Also das muss stets für den sozialen Zweck, dem muss es zugutekommen. Mhm.
Okay, also es ist auch ein Stück weit eher ein Praktikum und nicht so sehr, also man kann dich jetzt nicht mieten, dass du irgendwie das Wohnzimmer saugst oder sowas.
Also das ist vielleicht ein Thema klar, Steilvorlage für die Faschingsveranstaltung, kannst du dir vorstellen, dass das natürlich bei den Prunksitzungen oftmals ein Thema war, man kann den Bürgermeister mieten, ja, bis wohin denn, ja, also, aber klar, das ist natürlich auch da ein Thema gewesen, das ist vielleicht einfacher zu erklären, dass es eine Art Praktikum ist, man schnuppert rein, man hilft, man unterstützt ein bisschen, aber nicht für private Haushalte, das muss man vielleicht auch nochmal darstellen, ja.
So, jetzt hast du, glaube ich, letzte Woche den Staatsanzeiger Award in der Kategorie Bürgermeister in Mission gewonnen. Und kleiner Spoiler, wir waren mit in der Jury. Das heißt, ich wusste bei der Anfrage zum Podcast das Ergebnis schon. Hab's aber nicht verraten. Was bedeutet dir so eine Auszeichnung? Bestätigt dich das, dass du das jetzt noch weitermachst oder hat das jetzt einfach seine Zeit gehabt und du machst jetzt einfach neue Projekte?
Also ich kann ganz klar sagen, als ich eingeladen wurde, als ich davon erfahren habe, dass ich eingeladen werde zu diesem Award und ich wusste, was von welchen Preis kriege ich denn, also welchen Platz erreiche ich denn, war schon aufgeregt, muss ich ehrlicherweise sagen. Fand's toll, als ich dann die Einladung bekommen habe. Als ich dann da war an dem Abend, da klar, auch eine Aufregung da gewesen, als es dann aber soweit war, dass es dann hieß, Platz 1 in der Kategorie Bürgermeister in Mission, dann Gemeinde Walzbachtal, Bürgermeister Özcan, dann war natürlich schon für mich ein ganz absolut toller Moment, muss ich echt sagen. Also war richtig stolz drauf auch. War ganz tolles Gefühl, als ich dann da hochging und den Award in die Hand gedrückt bekommen hatte. Da war absolut Glückshormone frei. Ja, war ganz toll. Und ich muss sagen, es bestärkt mich auf jeden Fall und bestätigt auch die Aktion Rente-Bürgermeister, dass man sagt, man kann mit dieser Aktion, wo man, wie gesagt, viel Zeit investiert, man wird bestätigt, dass es richtig ist, was man macht, dass es gut ist, dass man niederschwellige Angebote schafft, um mit den Menschen in Kontakt zu treten, dass es wichtig ist, dass als Bürgermeister auch mal hingeht, zuhören kann, hinter die Kulissen schauen kann, weiß, wie die Struktur vor Ort ist, also besser kann man es ja eigentlich gar nicht lernen, als wenn man selbst mit anpackt, also heißt, bei einem Verein XY, bei einem Seniorenzentrum, ja, pack doch mal einen Tag mit an, danach weißt du auf jeden Fall oder kannst anders darüber sprechen, als wenn du nur mal das Seniorenzentrum besuchst und bei der Geschäftsleitung im Büro dich austauscht. Das war ja ganz klar, dass ich damit dann auch bestätigt wurde, dass es eine tolle Aktion ist, von der unabhängigen Jury auch so gesehen wird. Und das hat mich auf jeden Fall nicht nur mega gefreut, sondern es war einfach auch eine tolle Bestätigung für das, was ich mache, dass es auch von anderen so gesehen wird, dass es richtig so ist.
Jetzt ist es ja ein Preis für Bürgermeister. Ist es auch ein bisschen ein Preis für deine Gemeinde?
Auf jeden Fall. Ich denke, als Bürgermeister hat man ja auch, nicht nur ist man Leiter der Verwaltung, Vorsitzender des Gemeinderats, sondern auch der Repräsentant der Gemeinde. Und klar ist, dass da sicherlich auch nicht jeder Walzbachtal kennt. Ja, auch der an dem Abend dann da war, gab es noch verschiedene Kolleginnen und Kollegen, die ich da auch kennengelernt habe, auch vorher nicht gekannt habe und die dann das erste Mal von Walzbachtal gehört haben. Also insofern repräsentiert man damit natürlich die Heimatgemeinde, kann damit mit positiven Aktionen da das Ganze darstellen. Und nicht zuletzt darf man auch sagen, die Aktion hat ja das ein oder andere Mal auch durch die Presse eine gewisse Reichweite erfahren. Und da gab es dann schon tatsächlich bei mir einige Anrufe von Kolleginnen und Kollegen, die gefragt haben, ja, wie hast du das gemacht? Wie hast du das, wie bist du das Thema angegangen? Was muss man beachten? Da gab es einige Rückmeldungen tatsächlich von Bürgermeisterkolleginnen und Kollegen deutschlandweit bis hin im Norden. Und das finde ich toll. Ich finde es cool, dass es da so eine Reichweite hatte und dass ich damit die Gemeinde letztendlich ja toll, positiv auch repräsentieren kann. Mhm.
Du hast ja jetzt gerade schon angesprochen. Also die Aktion hat ja auch einige Nachahmer gefunden. In Kernen zum Beispiel der Kollege Paulowitsch hatte das, glaube ich, auch gemacht. Habe ich ein schönes Foto gesehen, wie er im Supermarkt an der Kasse saß und wo auch in der Berichterstattung wirklich dann auch explizit auf das Vorbild Walzbachtal sozusagen hingewiesen worden ist. Du hast jetzt gerade gesagt, Sie haben gefragt, was man so beachten muss. Was muss man denn beachten?
Gut, bei der Aktion, wie gesagt, war es für mich wichtig, klar die Spielregeln zu formulieren, dass es für mit welchem Hintergrund man das Ganze macht, also aus welcher Motivation heraus. Das war stets der Mensch im Mittelpunkt. Spielregeln meine ich vor allen Dingen auch die Spendenaktion. Das heißt, wenn es eben in einem gewerbetreibenden Rahmen eben stattfinden soll, dann ganz klar auch mit einer Spende für einen sozialen Zweck. Das sind die Spielregeln, die von Anfang an, glaube ich, auch sehr deutlich kommuniziert werden müssen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass es natürlich koordiniert wird. Also wie so organisatorisch und so förmlich das Ganze jetzt klingt, aber natürlich muss das auch im Alltag des Bürgermeisters irgendwie eingeplant werden. Das ist natürlich auch ein Thema, wo von Anfang an mit intern erstmal durchgesprochen und durchgeplant werden muss. Das sind so die Formalien, sage ich mal, ein bisschen zu welchem Zweck, bisschen zu Spielregeln kommunizieren. Das ist das, was ich eigentlich meine, was halt von Anfang an klar sein muss, dass man nicht sagt, jetzt lege ich einfach mal los und guck mal, wo die Reise hingeht. Das könnte vielleicht nach hinten gehen.
Das heißt, es ist auch klar, dass wenn du irgendwo an der Kasse sitzt oder ähnliches macht und das Telefon klingelt und es ist irgendein, keine Ahnung, Hochwasserlage oder Feuerwehreinsatz, dann musst du wieder sozusagen ganz Bürgermeister sein und musst natürlich dann halt dann auch da deine Aufgaben dann auch erledigen.
Genau, richtig. Also ich sage auch mal, für die Aktion, sage ich es immer so gerne, ja, lässt der Bürgermeister den Meister einfach weg und ist Bürger in jeglicher Funktion, wo Bürger einfach unterwegs sind, ob es jetzt am Job irgendwo an der Kasse ist, ob es im Ehrenamt im Verein ist oder in einer kirchlichen Einrichtung aktiv ist, ja, da lässt man den Meister einfach auch mal weg und ist Bürger. Aber klar, wenn dann der Job des Bürgermeisters wieder kommt, wenn es dann um Krisenmanagement geht, dann muss natürlich der Kittel Bürgermeister in Anführungszeichen wieder angezogen werden und dann muss natürlich sich um diese Themen, muss sich dann um diese Themen auch gekümmert werden. Das ist natürlich dann auch die ganz klare Zuteilung, ja.
Auch in der Vorbereitung bin ich immer wieder über das Wort Bürgernähe gestolpert, was mit dir in Verbindung gebracht worden ist. Und zwar auch immer noch auch unabhängig von Rente Bürgermeister und auch, dass du sagst, das ist weiter sozusagen Thema. Reicht Rente Bürgermeister für Bürgernähe nicht? Wo musst du da noch mehr machen oder wo siehst du da noch Bedarf?
Definitiv ist Bürgernähe für mich ein elementar wichtiges Thema, auch eine wichtige Eigenschaft, um hier als Bürgermeister zu wissen, wo der Schuh in der Gemeinde drückt, muss man natürlich wissen, ja, was die Menschen einem, was die Menschen bewegt. Und das geht natürlich nur durch miteinander reden, durch Zuhören, aktives Zuhören, um sich auszutauschen. Das geht, wie anfangs gesagt, mit Bürgersprechstunden, wenn da die Themen kommen, wenn das ausreicht für einen. Mir reicht es nicht aus als Bürgermeister mit Bürgersprechstunden. Rente-Bürgermeister ist eine ganz tolle Weiterentwicklung, eben aktiv noch auf die Menschen zuzugehen. Wir haben aber, das war auch ein weiteres Thema, auch gerade in der Corona-Zeit Schwerpunkt gewesen natürlich mit dem Thema auf Distanz, Social Media, dass ich da gesagt habe, ich möchte erreichbar sein, ich möchte auf niederschwellige Art und Weise auch die Möglichkeit bieten, dass die Leute Instagram, Facebook nutzen, eben Social Media nutzen, mir schreiben können, mich fragen können. Da waren es manchmal so banale Fragen in Corona-Zeiten, jetzt gibt es eine neue Verordnung, darf ich jetzt noch mit meiner Freundin mich treffen oder darf ich mit meinem Hund noch Gassi gehen? Das war ja auch immer mit vielen Veränderungen verbunden. Da habe ich gesagt, schreibt mir und die Antworten, die Fragen, die kamen, mit den Antworten habe ich dann auch immer veröffentlicht, so dass viele mir dann auch rückgemeldet haben. Als neue Verordnungen oder Regelungen rauskamen, habe ich nicht im Internet gelesen, sondern habe ich auf deinen Kanal geguckt und wusste sofort, was ist erlaubt und was nicht. Und wenn meine Antwort nicht dabei war, habe ich dich einfach gefragt. Und da hatte ich dann ruckzuck meine Antwort, vielleicht noch am selben Abend. Ja.
Jetzt ist Rente-Bürgermeister ja eher so ein harmonisches Projekt, nenne ich es mal. Also man, ne, da freuen sich ja immer alle Beteiligten. Jetzt gibt es natürlich aber auch in Kommunen auch Kontroversen, wo man eben vielleicht nicht so einfach zusammenkommt. Wie wichtig ist denn Bürgernähe da oder wie gefährlich könnte da auch Bürgernähe sein? Hast du schon mal Situationen erlebt, wo du sagst, das ist jetzt vielleicht zu viel Nähe?
Also zu viel Nähe, Bürgernähe ist, wie gesagt, ein ganz elementar wichtiges, eine wichtige Eigenschaft für mich jetzt im Amt. Natürlich ist es aber auch so, dass eine Bürgerinitiative beispielsweise gibt, ja, die gegen etwas ist, dann ist es aber auch genauso wichtig, finde ich, hier die Bürgernähe zu zeigen und sich mit denen an den Tisch zu setzen, miteinander ins Gespräch zu gehen, zuzuhören, um zu wissen, was genau stört sie denn und was genau ist das Problem? Kann man das tatsächlich gemeinsam irgendwie doch lösen? Kann man auf einen Nenner kommen? Oder wenn auch nicht, dass man trotzdem das Thema ernst nimmt, die Sorgen der Bürger ernst nimmt. Es gibt wie oft ja bei einem Thema die Meinung A oder B. Man hat nie eine selbe Auffassung. Und das ist auch vollkommen in Ordnung und auch vollkommen legitim. Aber ich glaube, das A und O ist dabei, als Bürgermeister auch den Vermittler spielen zu dürfen, der Moderator sein zu dürfen, zuzuhören und zu wissen, warum ganz genau eine Bürgerinitiative jetzt gegen das Projekt A oder B ist. Und ich finde es aber auch dabei wichtig, seine Meinung dazu auch klar zu formulieren und seine Meinung auch kundzutun. Man akzeptiert genauso die Meinung des anderen, aber bittet auch eben entsprechend um Verständnis. Seine Meinung, die man eben hat, die ändert man nicht, weil eine Bürgerinitiative da ist, sondern man muss miteinander ins Gespräch gehen und gucken, ob man auf einen Nenner kommt, ob man auf einen gemeinsamen Nenner eben kommt oder eben nicht. Aber da ist es trotzdem so, dass man zuhört und miteinander im Austausch ist. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres, kennt man auch im Alltagsdiskussion, wenn man mit Kumpels irgendwo jetzt sagt, da gehen wir abends zum Italiener oder gehen wir zum Griechen essen, dass man miteinander rausfindet, naja, warum will der denn zum Italiener, warum will der zum Griechen, gibt es vielleicht irgendwo was ganz anderes, eine ganz andere Richtung, ja, gehen wir dann am Ende, landen wir doch in einem spanischen Restaurant oder einer gut deutschen Küche, wer weiß. Man muss rausfinden, warum eigentlich derjenige ins griechische Restaurant möchte und der andere möchte zum Italiener. Warum gibt es einen gemeinsamen Nenner, dass wir trotzdem uns einig sind und in einem anderen Restaurant sind, wo alle beide zufrieden sind. Wenn das geht...
Gemeinsam ist dann wahrscheinlich eher das Essen gehen wollen und das andere sind ja die Themen, aber passt das denn auf eine Diskussion? Ihr habt, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, einen geplanten Windpark bei euch. Das ist ja so ein typisches Projekt, wo es eigentlich ganz oft auf schwarz oder weiß ausläuft. Das ist ja dann nicht, okay, dann lassen wir den Windpark und machen einen Solarpark. Abgesehen davon, dass der dann wahrscheinlich auch kontrovers diskutiert würde. Oder ein anderes Beispiel ging jetzt gerade durch die Medien. In Bayern hat ein Ort irgendwie einen Sendemast für Mobilfunknetz. Sie haben sich zwar alle beschwert, dass das Mobilfunknetz im Ort so schlecht war, aber der einzige Standort, den dann die Telekom angeboten hat, haben sie halt abgelehnt. Und jetzt haben sie halt keinen. Oder hier bei Berlin irgendwie Erweiterung Tesla-Werk, was dann damit irgendwie sogar einherging, dass sie einen Bahnhof bauen und damit LKW-Verkehr aus dem Ort rausgeholt hätten. Nein, wollen sie nicht. Habt ihr so Themen auch bei euch? Und wie gehst du damit um dann?
Tatsächlich, klar, gerade das Beispiel Windkraft, da fasst das gerne nochmal ein bisschen oder greife ich nochmal darauf zurück, was ich eben auch gesagt habe, da war es auch, gibt es eine Bürgerinitiative, die Gegenwind sich nennt, gegen Windkraft auch Anlage an einem Standort in der Nachbargemeinde eben ist, und da war es mir auch von Anfang an ein Anliegen, miteinander ins Gespräch zu gern zuzuhören. Und da war das Beispiel wieder, wie ich vorhin hatte, mit dem Essen gehen. Ja, so einfach kann man es gar nicht oberflächlich dabei belassen, sondern da tatsächlich die Frage zu stellen, geht es grundsätzlich gegen Windkraft oder geht es grundsätzlich nur um diesen Standort? Das macht, ist ein entscheidender großer Unterschied, rauszufinden, ob dieser Standort einfach nur das Problem darstellt. Weil für mich, und das war auch vorhin eine Aussage, ist ganz klar, erneuerbare Energien brauchen wir jetzt, um eine Energiewende hinzubekommen. Und da ist es für mich so, dass ich auch eine Meinung habe und die da auch entsprechend wie darum bitte, dass man das auch akzeptiert. Auch wenn es andere Meinungen gibt, die akzeptiere ich ja auch. Aber wir brauchen eben erneuerbare Energien, um dieses Ziel der Energiewende zu erreichen. Wenn es aber um den Standort geht, dann kann man doch miteinander an einen Tisch gehen und diskutieren und vielleicht versuchen, einen anderen Standort, einen gemeinsamen Standort zu erzielen, der für die Mehrheit zumindest auch nachvollziehbar ist, weil man miteinander diskutiert hat und dann umsetzt. Man wird nie alle auf einen selben Nenner bekommen. Das ist aber auch klar. Es wird immer jemanden geben, der sagt, Windkraftanlage grundsätzlich ist überhaupt nicht meins, möchte ich nicht, bin ich absolut dagegen. Das kann ich dann ja auch nicht ändern. Ja, dann ist es so, akzeptiere ich seine Meinung, bin aber nicht derselben Meinung. Das bekomme ich dann auch nicht hin, dass dann alle, wie gesagt, dieselbe Meinung haben. Brauch's auch nicht. Aber mir ist wichtig, dieser Prozess, dass man miteinander ins Gespräch geht, zuhört und die Lösung versucht, zumindest mit dass man die Leute versucht, eben mitzunehmen und versucht, eine Entscheidung zu treffen, die auf Demokratieverständnis entstanden ist. Ja. Das ist, glaube ich, der Prozess ist das Wichtige in dem Fall.
Du bist ja auch quasi zertifizierter Klimaschutzmanager und setzt dich natürlich dann auch entsprechend aktiv für die Energiewende ein, hast du ja gerade gesagt. Das sind ja auch wieder so kontroverse Themen, sage ich jetzt mal, die zumindest auf Social Media und so weiter sehr, sage ich jetzt mal, kreativ mitunter diskutiert werden. Um jetzt, ne, also ganz nah an der Wahrheit sind manchmal die Dinge ja dann auch nicht. Wie erlebst du das bei euch? Ist das so, dass es eigentlich zum Thema klimafreundlichere Kommune und so, gibt es da bei euch intern Mehrheiten und eine laute Minderheit? Oder ist das was schon Potenzial hat, auch die Gesellschaft zu spalten?
Also sicherlich ist bei uns im intern, ja, politisch betrachtet jetzt tatsächlich da ein ganz starker Zusammenhalt, was das Thema Klimaschutz angeht, Umweltschutz angeht, Energiemanagement angeht. Da sind wir tatsächlich sehr eng einer Meinung, dass das ein Thema ist für uns, wo wir rangegangen sind, wo wir rangehen wollen. Weiterhin. Aber auch im Ort hier habe ich das Gefühl, dass das für absolut unglaublich viele Menschen hier ein ganz großes Thema ist. Und das finde ich gut. Das bestärkt einen natürlich dann auch eben in den Maßnahmen, die man dann auch umsetzt und umsetzen möchte, dass es da auch einfach eine Unterstützung gibt, eine große breite Unterstützung gibt. Also im Ort muss ich echt sagen, ist tatsächlich das Engagement auch in dem Bereich sehr, sehr, sehr groß. Ja, also insofern, klar, Spaltungen kann es bei vielen Themen wahrscheinlich geben, aber auch sicherlich hier vereinzelt, ganz klar, kann nicht für 10.000 Menschen sprechen, aber wir haben hier wirklich eine außerordentlich engagierte Bevölkerung, muss man echt sagen, die da mitwirkt. Ja, nicht zuletzt jetzt mit dem Energiebeirat, den wir gegründet haben, aus ehrenamtlichen Personen aus Walsbachtal, hochqualifizierte Leute, ja, also bin auch erstaunt, was da für Potenzial da jetzt im Energiebeirat ist, die da mitwirken, die sich einbringen wollen eben in diesen Bereichen. Also da muss ich sagen, das Potenzial hier, das ehrenamtliche Engagement hier im Ort ist unglaublich groß.
Ja, wir haben ja gerade über den Staatsanzeiger Award schon gesprochen. Das sehen jetzt die Leute im Podcast natürlich nicht, aber hinter dir an der Wand hängt ein European Energy Award, Gemeinde Walsbachtal. Was habt ihr da gemacht?
Genau, korrekt. Also das ist jetzt so, dass wir den European Energy Award das dritte Mal in Folge erhalten haben. Zuletzt. Genau, tatsächlich das dritte Mal erhalten haben und insofern natürlich auch besonders stolz darauf sind. Den bekommt man ja auch, wenn man gewisse Maßnahmen erreicht hat, beziehungsweise gewisse Maßnahmen auch umsetzt. Wir haben da jetzt auch zuletzt ein klimapolitisches Arbeitsprogramm beschlossen im Gemeinderat, dass die Grundlage auch eben ist für diesen European Energy Award. Da geht es dann um PV-Strategie, also Photovoltaik-Strategie. Wir werden die gemeindeeigenen Dächer, also haben schon das ein oder andere gemeindeeigene Gebäude jetzt mit PV belegt, was jetzt noch weiterhin Jahr für Jahr sukzessive auch weiter durchgeführt wird. Wir haben einige Gebäude, nicht überall klappt es auch. Teilweise haben wir sogar gerade Gespräche mit Denkmalschutz, was geht jetzt vor, PV oder Denkmalschutz, was das Dach angeht. Ist nicht immer so einfach tatsächlich, aber das spielt beispielsweise eine Rolle. Baulandpolitische Grundsätze ist ein Thema dabei auch dann gewesen oder was auch ein Thema ist, ist E-Ladeinfrastruktur zu verbessern, um da nur ein paar Beispiele zu nennen, die Energieeffizienzklassen von Gebäuden zu verbessern. Das ist auch ein ganz großes und auch kostenintensives Thema, muss man sagen. Wird ja auch heiß diskutiert im Moment, ne? Die Energieeffizienzklasse, wie kann man die verbessern? Austausch von Heizungen, Fenstersanierungen, Dämmung von Gebäuden. Also es ist ein sehr, sehr vielfältiges Thema. Beim klimapolitischen Arbeitsprogramm haben wir eben genau diese Themen festgehalten, auch mit einem Zeitplan. Und das ist für uns, sage ich mal, die Grundlage für die hoffentlich 26 oder 27 die nächste Zertifizierung ansteht, die wir natürlich auch wieder vorhaben zu erhalten.
Stichwort Jahreszahl. Wir haben vor uns liegen Europa- und Kommunalwahlen in Baden-Württemberg vor. Auch Kommunalwahlen. Wie erlebst du da die Diskussion bei euch im Ort? Also ne, Hintergrund, dass auch zunehmender Rechtspopulismus, wenn ich mich mit anderen Bürgermeistern unterhalte, die teilweise ja, Angst haben, ist vielleicht das falsche Wort, aber die große Bedenken haben, dass irgendwie sie in ihrem Gemeinderat dann eine stärker werdende oder zum ersten Mal sogar eine AfD-Fraktion haben wollen, die da Dinge hintertreibt, schwieriger macht. Erlebst du das bei euch auch? Habt ihr jetzt schon AfD-Leute im Gemeinderat und wie sieht das bei euch aus?
Nee, tatsächlich aktuell haben wir keine AfD, auch kein AfD-Ortsverein bisher. Klar kann sich das jederzeit ändern. Wir haben auf jeden Fall eine relativ große Umstrukturierung im Gemeinderat, weil einige langjährige Gemeinderatsmitglieder einfach auch aus eben der langjährigen Tätigkeit dann auch irgendwann sagen, jetzt treten Sie mal ein bisschen kürzer. Sind meistens auch immer, ist ja auch oft so, dass der eine nicht nur im Gemeinderat ist, sondern noch in zig Vereinen aktiv ist. Die werden dann nicht mehr antreten. Das bedeutet tatsächlich, wir werden einen großen Wechsel im Gemeinderat erleben. Wie der dann ausschaut, das ist natürlich jetzt auch spannend. Da gucke ich natürlich auch jetzt großer Neugier auf die Wahlen im Juni. Ich werde sehen, wie sich der Gemeinderat dann auch zusammenstellt. Bisher liegt mir, habe ich keine Kenntnis über einen neuen, wie gesagt, Ortsverein oder einer neuen Partei, die sich jetzt hier bei uns gegründet hat. Aber es kann natürlich durchaus kommen. Aber auch mit den Herausforderungen, je nachdem, wie sich ein Gemeinderat zusammenstellt, mit welchen Interessenvertretungen, bin ich überzeugt, dass wir das trotzdem auch sehr gut hinbekommen werden.
Also mal unabhängig von einer bestimmten Partei, es ist ja so, schon so, dass viele Kommunale berichten, dass sich dass Polemik auch auf der kommunalen Ebene zusehends vor Inhalten kommt. Der Ton wird rauer, nicht nur auf Social Media, sondern oft auch im Rat. Erlebst du das seit 2019, dass sich da was geändert hat?
Also ich würde schon sagen, dass der Ton rauer wurde teilweise bei Entscheidungen, die einem vielleicht nicht passen. Dass es da teilweise natürlich vereinzelt, muss man Gott sei Dank ja auch sagen, aber vereinzelt natürlich dann auch Widerstand gibt, der rauer ist. Das ist in der Tat so. Da merkt man schon, dass es dann halt auch nicht mehr vielleicht immer nur sachlich dann zugeht, dass es dann einfach auch auf emotionaler Ebene eben dazu dann Rückmeldungen gibt zu den Entscheidungen. Das habe ich schon seit 2019, seit ich im Amt bin, schon eine Veränderung gemerkt, muss ich ehrlicherweise sagen. Doch, ja, würde ich auf jeden Fall behaupten. Vielleicht auch durch Corona-Zeiten habe ich auch gemerkt, dass es da tatsächlich auch viele Veränderungen gab. Man hat viel mehr hinterfragt, was grundsätzlich richtig ist zu hinterfragen. Gar keine Frage, kann man nicht falsch verstehen. Aber man hat eben in dem Rahmen gemerkt, dass viele medizinische mehrheitliche Meinungen ja in Corona-Zeiten auch absolut hinterfragt wurden und man hatte sich seine eigene Meinung gebildet und die war auf einmal die richtige. Und das zieht sich teilweise tatsächlich auch bis heute durch, dass teilweise Menschen auch sagen, sie wissen es besser und diese Meinung, die sie haben, ja, verwenden sie auch gegen die Mitglieder des Gemeinderates oder sagen dann, naja, das, was ihr jetzt da gerade vorgetragen bekommen habt von einem Fachplanerbüro oder was, stimmt gar nicht oder so ähnliche Meinungen dann, die kriegt man dann schon gesagt und dann halt, wie gesagt, nicht sachlich. Nicht sachlich und das ist, glaube ich, ein Grundproblem. Wenn man sachlich miteinander redet, ja, oft gibt es einfach unterschiedliche Meinungen und Ansichten. Das ist auch richtig so zu diskutieren, aber eben nicht auf auf so einer Art und Weise, dass es unter die Gürtellinie geht. Und das nimmt einfach tatsächlich zu. Social Media, gerade hatten wir es vorhin drüber, gerade wenn man natürlich anonym diskutieren kann, fällt es einem vielleicht noch einfacher. Aber nicht nur anonym, auch teilweise mit Namen ist es im Internet so, dass da viele natürlich ihre Meinung kundtun, die einfach auch nicht immer sachlich ist, die wird emotionaler und das ist leider ein Zustand, der nicht besonders toll ist, so eine Entwicklung, ehrlich gesagt.
Ja. Also jenseits dessen, dass man das jetzt, dass du das so beschreibst, wie du es tust, hast du denn da auch eine Strategie oder wie gehst du damit um, persönlich, oder auch gibt es irgendwelche Ansätze, wo du sagst, da machen wir irgendwie eine gemeinsame irgendwie Erklärung im Rat, dass wir Dinge so und so tun oder ähnliches. Hast du da Ansätze, die du bei euch verfolgst?
Also ich glaube tatsächlich ist ein wichtiger Ansatz hierfür, mit den Menschen zu sprechen, ganz, ganz gut. Auch wenn es kritische Stimmen gibt, auf die Menschen zuzugehen. Das ist auch was ich gerne mache, wenn es auch kritische und manchmal auch vielleicht nicht ganz sachliche Meldungen gibt, auch in Social Media, irgendwo in gewissen Gruppen, agiere ich nicht in Gruppen, aber die Person dann direkt anzuschreiben oder auch wenn es kritische Gespräche gibt, die man mitbekommen hat von Person A oder B, auf die zuzugehen, direkt zuzugehen und mit denen ins Gespräch zu gehen. Es hat sich schon oft bestätigt, dass sich das dadurch verbessert, dass die Person dann gar nicht mehr so in die Richtung kommuniziert oder so unsachlich wird, sondern direkt dann nochmal auf einen vielleicht direkt zugehen und sagt, ah, danke, dass Sie da nochmal extra auf mich zugekommen sind, danke, dass Sie das Thema nochmal versucht haben zu erläutern. Klappt nicht immer. Muss man auch ehrlicherweise sagen, gibt auch Leute, die haben da auch überhaupt keine Lust dazu, das ist halt so, aber ich habe überwiegend die Erfahrung gemacht, wenn man miteinander spricht, auch auf die kritischen Stimmen zugeht, die sich vielleicht einfach auch nur, vielleicht einen schlechten Tag hatten, sich vielleicht falsch verstanden gefühlt haben, ja, und auf die zugeht, manchmal sogar dankbar sogar sind, weil man sich die Mühe gibt, weil man sich die Zeit für die Person jetzt extra nimmt, um was zu klären, um den Zustand, wie es zuletzt war, vielleicht das Unsachliche, was vielleicht zuletzt war, dann auch versucht zu klären. Ich meine, das ist ein Schritt, den man wiederum auf die Person zugehen muss, aber die sich aus meiner Sicht mehrheitlich auf jeden Fall aus der Erfahrung heraus gelohnt hat. Transparenz, auch viel, viel zu kommunizieren, transparent zu kommunizieren, warum welche Entscheidung wie getroffen wurde, ist auch wichtig, aber ich habe auch oft das Gefühl, dass man auch manchmal sehr viel schreiben kann, sehr viel darstellen kann. Das schafft nicht unbedingt eine sachliche, dass es mehr Sachlichkeit in dem Ganzen gibt. Das gibt einfach insgesamt die Entwicklung her, dass es mehr Emotionalität in den aktuellen politischen Themen sowieso inzwischen gibt. Da kann man noch, glaube ich, manchmal kommunizieren. Da ist es manchmal schwierig. Das ist eine allgemeine gesellschaftliche Entwicklung, behaupte ich, dass es immer mehr von der Sachlichkeit abdriftet.
Jetzt liegt die Kommunalwahl bei euch ja nicht ganz, aber fast in der Mitte deiner ersten Amtszeit. Ist das auch was, wo du dich selber jetzt auch ein Stück weit zur Wahl gestellt fühlst, trotz, auch wenn du jetzt natürlich noch drei Jahre, glaube ich, noch bis zur nächsten Wahl hast? Wäre auch mal so ein kleiner Ansatz, dein Resümee der ersten Jahre und das, was du bis zur nächsten Wahl noch vorhast, was wären da so deine Ideen?
Klar, wir haben tatsächlich, jetzt habe ich schon 4,5 Jahre hinter mir. Es ist erstaunlich, wie die Zeit vergeht, wenn ich so drüber nachdenke. Jetzt, wo das, klar, ja, wenn du es so sagst, klar, 4,5 Jahre, etwas mehr als 4,5 Jahre schon wieder hinter mir. Die Zeit rast. Klar, man hat viele, viele Themen bereits schon abschließen können oder auch vorantreiben können, ob das jetzt eine bauliche Art ist von einem Kreisel mit Überquerung wo 5 Straßen aufeinander zugegangen sind, sehr unübersichtlicher Bereich war mit jetzt einer Kreisellösung mit Zebrastreifen rundherum oder einen neuen Nahversorgungsanbieter, Discounter, Lidl, der jetzt bei uns ja auch angesiedelt wurde oder aber auch vom Miteinander, dass wir jetzt einen Genussmarkt bei uns angesiedelt haben, was es vorher nicht gab, gleichzeitig verbunden mit dem Rathausplatz, der groß und schön ist, aber doch sehr meist nicht so belebt ist und das Ziel gleich damit verbunden, dass das ein Rathaus, ein Platz sein soll, der belebt ist, aktiv ist, mit verschiedenen Aktivitäten, wie gesagt beispielsweise der Genussmarkt, ein Jugendpark, der derzeit weiterentwickelt wird, den es vorher nicht gab. Da gibt es jetzt schon inzwischen einen Calisthenics-Park, Tischtennisplatte, Fußballplatz und aber auch einen Bikepark. Da wird jetzt auch noch ein Basketballplatz weiterhin hinzugefügt mit den Jugendlichen zusammen, was ein Projekt von den Jugendlichen aus dem Jugendforum heraus ist. Da wird jetzt tatsächlich noch ein Basketballplatz entstehen. Da gibt es zum Bevölkerungsschutz auch einiges zu sagen, ob es jetzt ein Rückhaltebecken ist für Hochwasserschutz oder Sirenenprogramm. Wir haben elektronische Sirenen jetzt auch durch die Fördermaßnahme vom Innenministerium auch angeschafft, dass wir ja durch Notfallsituationen eben auch die Bevölkerung warnen können, um da auch nur ein Beispiel zu nennen. Mobilitätskonzept war ein ganz großes Thema, wo wir auch gesagt haben, es muss dynamisch bleiben. Da haben wir schon vieles umgesetzt. Da geht es aber vor allem teilweise auch kleine, banale Themen, wie wo Menschen sagen, wir brauchen bei gewissen Stellen mehr Barrierefreiheit, ja, abgesenkte Gehwege oder wir brauchen irgendwo einen Gehweg, wo noch kein Gehweg ist. Das sind manchmal auch so Themen, wo wir haben, die wir dynamisch belassen, also ein Mobilitätskonzept, das dynamisch ist, wo wir sukzessive auch weiter ausbauen wollen, aufnehmen wollen. Das heißt, es wird auch ein Thema sein für die Zukunft weiterhin. Da geht es auch um Überquerungshilfen auf einer Straße, die nicht ganz so sicher zu überqueren ist. Also wir haben sehr, sehr viele Themen schon erreicht in den letzten 4 Jahren, aber stehen auch vor Herausforderungen wie das flächendeckende Glasfaser, was ein großes Thema bei uns ist, wo wir auch ausbauen wollen. Den Ganztagesrechtsanspruch in der Grundschule ist ein großes, großes Thema. Also generell Auflagen, nenne ich es jetzt mal, gesetzliche Vorgaben durch Bund und Land, die uns verpflichten als Kommune, aber nicht die 1:1 Finanzierung darstellen, also nicht die 100% Finanzierung. Ich habe es anfangs gesagt, haushaltsmäßig, finanziell sind wir nicht gut aufgestellt. Man kann sich vorstellen, wenn dann halt noch mehr sowas wie die Ganztagesbetreuung in Grundschulen noch dazukommt, das kostet auch Geld und da ist halt bisher, und das muss man einfach kritisch darstellen, bisher noch nicht so wirklich die Klarheit in den Kommunen angekommen, wie, was, wo und wie wird das finanziell ganz genau 1:1 ablaufen. Da stehen wir vor Herausforderungen in der Zukunft und ein weiteres großes, wichtiges Thema ist mir persönlich auch, eine Betreuungsmöglichkeit für Senioren weiter zu intensivieren. Da stehen wir auch noch vor einem Thema, das wir gerne umsetzen möchten. Möchte ich gerne auch in den nächsten Jahren umsetzen, dass wir eine weitere Möglichkeit für Seniorinnen schaffen. Sprich eine Pflegemöglichkeit von stationärer Pflege oder Tagespflege oder auch vermehrt betreutes Wohnen. Das sind so Themen, die ich auf jeden Fall noch auf der Agenda habe. Und das soll auf jeden Fall auch in die Umsetzung, in die Realisierung kommen.
Vielleicht auch mit Blick auf die Uhr als abschließende Frage. Du hast ja am Anfang gesagt, deine Verwaltungsausbildung und auch, dass das wirklich schon auch sehr, sehr schnell auch ein Berufswunsch war, Bürgermeister zu werden. Jetzt ist da sich zu wünschen, Bürgermeister zu werden und Bürgermeister zu sein, nicht immer das Gleiche. Was waren denn die Punkte, die du so gar nicht erwartet hast vorher, die dich vielleicht im Positiven oder auch im Negativen, wo du gesagt hast, das ist jetzt wirklich abweichend von dem, was ich mir damals mal vorgestellt habe, als ich kandidiert habe oder als ich diesen Wunsch entwickelt habe, Bürgermeister zu werden?
Gute Frage. Also es ist tatsächlich so, man hat sich natürlich die Gedanken gemacht, ja, bevor man Bürgermeister wird, was kommt auf einen zu? Aber es ist wie so oft, die Vorstellung und das dann sein, weicht einfach ab und zu mal ab, ja, voneinander an verschiedenen Stellen. Ich wusste, dass ein Bürgermeister beispielsweise auch viele Stunden in der Woche erbringt, weil einfach viele Aufgaben anstehen, auch an Wochenenden. Dass es dann so viel ist, wiederum hätte ich dann aber auch nicht gedacht, ja, weil es ist tatsächlich so, wir haben zwei Ortsteile, ja, Fußballverein im Ortsverein A und B, muss man überall ja da sein. Du kannst nicht bei einem Verein sein und beim anderen dann nicht, beim Fest. Und das sind natürlich schon wo man gerne hingeht, aber es ist natürlich sehr viel Zeit auch in Anspruch nimmt. Und das ist das, was ich tatsächlich nicht ganz so vor dem Amt so einschätzen konnte, weil ich es einfach nicht wusste. Dass es schon sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Auch die repräsentativen Termine, die Veranstaltungen an den Wochenenden, an Abendstunden. Insbesondere, wenn ich dann jetzt klar 2 kleine Kinder habe daheim, dann ist es manchmal nicht immer einfach. Man kriegt alles unter einen Hut, dankenswerterweise, aber auch nur, weil meine Frau da so unterstützend hinten dran steht. Aber es ist doch sehr herausfordernd, muss man sagen, mit 2 kleinen Kindern den Job hier wahrzunehmen. Also es ist schon von den Stunden her tatsächlich ein Thema. Das andere ist, man hat auch, das vergisst man vielleicht auch als Bürger außerhalb oft, die Verwaltung läuft nicht von alleine. Ja, da gibt es auch immer Themen, die wo Menschen sind, Menschels, dass man da die Stellen erstmal besetzen kann. Das ist immer eine größere Herausforderung, die man von außen, die ich mir vorher auch gar nicht so, da hat man einfach gar nicht so dran gedacht. Als Jüngling bin ich da dran gegangen, habe gesagt, Bürgermeister möchte ich unbedingt werden, ich möchte gestalten, ich möchte was hier voranbringen und da was machen. Aber als ich dann ins Amt kam, ist es viel Verwalten. Das ist nicht, also weil wir halt auch eine Kommune sind, die nicht so viel Geld haben. Also da ist dann nicht ganz so viel Gestalten, wie ich es vorher mir vielleicht gedacht und gewünscht habe, sondern sehr viel Verwalten ist dann gefragt. Das ist auch ein Thema, wo ich gesagt habe, das wusste ich zwar, dass es nicht eine Kommune ist mit viel Geld, aber dass man tatsächlich auch sehr viel verwalten muss und nicht ganz so viel gestalten kann, wie man sich es gewünscht hat. Das ist auch ein Thema. Von daher gibt es schon teilweise Abweichungen, wo ich mir anders vorgestellt hatte. Aber trotzdem unterm Strich muss ich sagen, weil oft die Frage kam, bereuen Sie das, Herr Özcan, muss ich immer wieder sagen, nein, ich bin froh und glücklich, dass ich dieses Amt ja innehab und ausführen darf und macht auch auf jeden Fall Spaß.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, lieber Timur, für deine Einblicke und auch die Ausblicke, die du uns gewährt hast. Und ja, ich würde mich freuen, wenn man dich vielleicht auch im Netzwerk häufiger mal sieht. Ganz herzliche Einladung, nicht nur an dich, sondern auch an alle, die zuhören, auch zu unserer Jahrestagung, die Mitte Mai stattfindet. Mehr dazu gibt es auf unserer Webseite. Und wie gesagt, wenn du dabei bist, würde ich mich umso mehr freuen.
Herzlichen Dank und danke auch für die Einladung, dass ich heute dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Ja, bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Ja, und auch herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer für das Interesse. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie doch gern mit anderen kommunal Interessierten und ladet sie ein, unseren Podcast Wir Kommunalen nachgefragt anzuhören. Und um keine zukünftige Folge zu verpassen, abonniert doch einfach unsere Podcast-Reihe. Und bis zur nächsten Folge, bleibt neugierig. Tschüss!